Wieder hier zu sein. Man versteht auch die Lobpreislieder Deutsch. Man kann auch in der Ukraine mitsingen, das ist nicht die Frage, ne? Kannst ja in Sprachen singen. Aber deine Muttersprache zu singen macht irgendwie mehr Sinn manchmal. Gut, ich will mich sehr bedanken für alle, die für uns gebetet haben. Das war ein super Dienst. Denkt nicht klein von sowas. Jeder Moment, wo irgendjemand dran gedacht hat und sagt, Vater, das und das, so und so. Das ist wertvoll für Gott. Und das ist sehr wertvoll für uns gewesen. Wir hatten eine sehr behütete Reise. Es ging total reibungslos. Die ganzen, alles, was zur Reise gehört. Und das ist nicht selbstverständlich. Es kann auch anders passieren. Und dafür sind wir sehr dankbar. Zu Hause ging alles sehr gut. Die Kinder sind super versorgt worden. Und wir kommen wieder, es hat, ja, könnt ihr ruhig mal klatschen, das ist wirklich. Also die Theresa und die Caroline und der Mischa und auch der Thomas, die haben da einen super Dienst geleistet. Wir sind nach Hause gekommen und du merkst ja, wenn alles irgendwo drunter und drüber geht oder wenn alles ganz easy und normal abläuft. Und wir sind heimgekommen und es war überhaupt kein Übergang zu merken, ach, jetzt sind die Eltern wieder da, sondern es war einfach total gechillt, alle waren gut drauf und daran sieht man, dass wirklich, dass es gut gegangen ist und dass auch von euren Gebeten mit abhängig war. Ja, die Gemeinde in Odessa ist, ich würde mal sagen, in einem heftigen Kampffeld und du kannst dort hingehen und du kannst da predigen, das haben wir ja auch gemacht die ganzen Tage. Aber du siehst eben, letztendlich kannst du nicht mitverfolgen, wie es weitergeht. Oder du kannst sie nicht noch weiter begleiten. Das würde man manchmal gerne. Die haben zum einen das echte Problem, dass Leute zum Glauben kommen, also Drogenszene und so. Und in Odessa ist die AIDS-Krankheit ein echtes Thema, sodass auch Tod in die Gemeinde einzieht. AIDS und Leute, die dann eben einfach auch sterben, obwohl sie gerade erst zum Glauben gekommen sind oder preis dem Herrn in den Himmel gegangen sind. Aber das ist das eine und das andere ist, dass sich die Wirtschaft in Odessa rasant entwickelt und dass die Leute versucht werden und der Teufel wirklich alles dran setzt, sie mit der Liebe zum Geld zu verführen. Und es ist auf der einen Seite nicht falsch, Verantwortung zu übernehmen und sich Business aufzubauen, irgendwie vorwärts zu kommen. Auf der anderen Seite ist eben wirklich die Verführung da zu sagen, jetzt oder nie, jetzt müssen wir hier alles ransetzen und eben wirklich wegzukommen von Gott. Das sind so die zwei großen Sachen, die wir gesehen haben, dass die Gemeinde wirklich unter Druck steht. Und ich denke, der Axel hatte eine gute Botschaft. Am Sonntag hat er darüber gesprochen, dass es zurückgeht zum Gebet, dass man nicht das, was man im Geist angefangen hat, im Fleisch vollendet. Und das war sehr ernst. Das war wirklich vom Heiligen Geist unterstützt. So sind wirklich alle da wie die Mäuschen. Und der Pastor der Gemeinde, auch ein junger Mann, erst 32, der hat dann ist dann vorgekommen, man hat sich bedankt und hat gesagt, echt, das war's. Wort zur Stunde, wir sind wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Und ja, zu dem Eheseminar, was wir gehalten haben, hat sich eigentlich gezeigt, dass wir andere Erwartungen daran hatten, als wie es dann geworden ist. Es waren nicht so sehr viele Leute da. Zu dem ersten Thema, wo es darum ging, dass wie bereitet man sich auf Ehe vor oder wie kommt eine gute Ehe zustande, da war wahrscheinlich auch der Informationsfluss so, dann kamen eben alles junge Leute, die auch nicht verheiratet waren, obwohl das natürlich für jeden ein Thema ist, der je mit irgendjemand zu tun hat, um den auch gut zu beraten oder den Maßstäbe Gottes zu kennen. Ja, und am Samstag ist eben auch in der Ukraine ein ganz normaler Arbeitstag, sodass die sich das nachmittags auch abknapsen müssen zu kommen und abends da zu sein. Und da wurden das dann immer weniger. Aber es war trotzdem gut und ich denke einfach, dass die Wahrheit mal ausgesprochen worden ist und das, was Gott über Familie und über Ehe denkt, das war einfach erstmal dran. Das Bewusstsein dafür, dass das wichtig ist und dass das bei Gott einen absoluten Stellenwert und eine Priorität hat, das Bewusstsein ist nicht da. Ich denke, das muss erst irgendwie mal wachsen. Und die Gemeinde ist übelst in Action mit Mission, mit Evangelisation und mit allem drum und dran. Und so wie es sich für uns dargestellt hat, ist das also auf Kosten von allem und jedem, was geht. Und das ist schwierig, auch für Familie. Ist ja ganz klar. Aber wie gesagt, also in einer Woche, man kann nur einfach das Wort hinsehen und beten, dass irgendwie aufgeht und Frucht bringt und die Leute lernen und da auch vorwärts kommen und Schritte machen. Ja, und da haben wir das so gemacht, ne? Und in der Bibelschule gelehrt. Die Bibelschule besteht aus Neubekehrten, die wirklich die ganze Woche vormittags drinnen sitzen und sich da mit Wort Gottes füllen lassen, Wahrheiten. Das war eine ziemlich intensive Zeit und die Leute haben auch gute Fragen gestellt, sodass, ja, ich denke, das schon irgendwie guter Grund gelegt worden. Es ging nochmal um Berufung, was wir auch hier hatten, aber richtig ausführlich, nicht ganz so kompakt. Und das war richtig gut. Ja, wir hatten die Olga als Übersetzerin, die auch hier mit war, mit Boris und Larissa, die junge Frau, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Und er hat super übersetzt, die ganze Zeit. Ja, das war schön. Herzliche Grüße soll ich ausrichten von Nicole und Slavik. Alle, die sie kennen, das ist das Ehepaar, wo wir gewohnt haben, die in Odessa diese Kinderarbeit machen unter sozial schwachen Kindern. Und ja, wir hatten einen guten Eindruck von ihnen. Sie haben jetzt auch ein bisschen Ruhe. Der Mietvertrag für ihren Kindergarten wurde eigentlich immer nur über ein Jahr erteilt, sodass die immer gegen Ende des Jahres im Kampf standen, ob sie jetzt drinnen bleiben können, und hatten auch viele Anfeindungen. Und jetzt ist er auf 5 Jahre, sodass da auch mal ein bisschen Entspannung reinkommt. Und sie sind am Drücker, noch so ein Kindertageszentrum aufzumachen. Ja, dort entwickelt sich auch was. Die Kinder sind jetzt auch 10 Jahre zum Teil dabei und werden groß, sehr groß. Die Jungs, ne? Kennst du noch die Guschen, wenn sie so klein sind? Und auf einmal guckst du hinauf und sagst, ja, ach, du bist genau, schön. Und die jungen Männer werden aber zuverlässige Leute, wo Nicole und Slavik sich auch drauf verlassen können. Das ist eine schöne Frucht, sag ich mal, die auch auf sie gehört haben und die auch ein bisschen als Mitarbeiter mitfungieren und sich um die Kleineren wieder kümmern. Also da ist auch Schönes gewachsen. Manches sind auch niederschmetternde Sachen, wo auch Kinder wieder in die Welt gegangen sind und das, also das gibt's durchaus auch und das ist auch, ja, also Nicole sagt, irgendwo zerbricht ihr auch immer wieder das Herz, wenn du siehst, so junges Mädel, und dann hat sie einen Freund, 24, ist gerade erst 14 und ist fort. Und alles, was du je erzählt hast, ist Luft und das tut auch weh, ne? Aber wie gesagt, es laufen gute Dinge und Gott tut seinen Werk dort. Genau, und jetzt haben wir das Thema über Ehefrauen, weil viele haben auch gefragt, was ist denn jetzt Ehemänner, Ehefrauen? Sollte ja da noch zum Ausgleich mitkommen. Und da hatte ich mich ja auch für Odessa mit drauf vorbereitet, so dass ich da schon ein bisschen belesen bin. Und ich möchte einfach an Anfang stellen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass das Thema von Ehefrauen nicht abzukoppeln ist von dem, wie Ehemänner sind jetzt. Also wenn wir uns daran erinnern, was der Axel gelehrt hat über diese Arbeit, die der Ehemann hat als Priester, seine Gemeinde, wollte ich jetzt sagen, seine Familie vor Gott zu präsentieren oder vor Gott zu bringen, als Prophet Gott für seine Familie zu repräsentieren. Und dann, wenn er diesen Dienst getan hat, wirklich als König auch in seiner Familie zu regieren und die wichtigen Dinge, Entscheidungen zu treffen, Erziehung wirklich einzuleiten und durchzudrücken, dass diese Sachen einfach dazugehören und dass es auch die Grundlage ist von dem, wie es geht für Ehefrauen. Und es ist einfach, unsere Gesellschaft und unser ganzes Denken ist so durchdrungen von erstens Humanismus, dann auch Religiosität, alles, was man so gelernt, gehört und gesehen hat. Und wir müssen uns einfach dessen bewusst werden, dass wir das ablegen müssen. Wir müssen davon wegkommen. Wir müssen uns an der Bibel orientieren, am Wort Gottes und Schritt für Schritt, dass unsere Gedanken da wirklich klar werden, denn sonst funktioniert das, was ich jetzt erzähle, auch nicht. Versteht ihr, wenn man das, was man geistlich erzählt, auf eine natürliche Ebene runterholt, sagt, ne, Unterordnung, denn toll, da musst du also jetzt und so, dann bist du unter dem Gesetz. Versteht ihr das? Wir sind unter der Gnade und das bedeutet, dass wir haben ein übernatürliches Leben. Wir sind nicht in dem Natürlichen geblieben, sondern durch unsere Taufe ist unser alter Mensch tot. Und wir sind mit Jesus in einem neuen Leben und dessen müssen wir uns bewusst sein, auch für Ehe. Auch eine Ehe ist eine übernatürliche Sache. Und wenn wir so leben wollen, wie die Bibel sagt, können wir nicht menschliche Maßstäbe anwenden, sondern müssen wir gucken, was sagt das Wort, und müssen uns auch von Gott beschenken lassen, dass wir es dann machen können. Es geht nicht mit eigener Kraft, das ist nun mal so. Aber Gott sei Dank, er hilft uns. Wir gehen mal in 1. Mose, Kapitel 2. Da könnt ihr mal aufschlagen ab Vers 18. Ich lese es einfach mal vor. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Kapitel 2, Vers 18. Jetzt 21. Sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch: Diese ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Ich stelle den Text an Anfang, weil das ist erstmal wirklich die Grundlage, so wie Gott Frauen erschaffen hat. Und die Grundidee Gottes über Frauen, die kommt hier schon zum Ausdruck. Das Erste, was auffällt, ist, dass Gott feststellt, dass Adam als Einzelperson und ohne eine Beziehung zu einem Gegenüber nicht gut ist. In der Schöpfung war alles gut. Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist so das Fazit gewesen. Und in dieser Sache, denke ich, wusste Gott von Anfang an, Adam alleine, das wird nichts. So funktioniert's nicht. Und wir wissen auch selber, Gott lebt mit Jesus und mit dem Heiligen Geist in einer Beziehung. Es gibt nicht das alleine. Gott hat von Anfang an Beziehungen geschaffen. Und Beziehungen ist also der Ausdruck, wie Gottes Wesen ist. Jesus sagt ganz viel im Johannesevangelium, wie er und der Vater zusammen leben. Und das drückt sehr viel von Liebe aus, von gegenseitigen sich ja unterordnen und das. Und so hat Gott einfach gesagt, Adam, ist nicht gut, dass du allein bist. Und im Kapitel 1, Vers 27 steht, dass Gott den Menschen zu seinem Bild geschaffen hat. Also zu seinem Abbild, dass es ihm ähnlich ist. Und dann steht, als Mann und Frau schuf er sie. Das bedeutet, das komplette Abbild Gottes, das ist der Mann und die Frau in dieser gottgegebenen Beziehung. Und da sehen wir schon, dass das was Übernatürliches ist, dass das nicht was ist, was du als Mensch erzeugen kannst. Du kannst daran arbeiten, das ist nicht die Frage. Und ich habe in dem Buch gelesen, der Mann hat geschrieben, es ist so, dass die Beziehung, die Ehebeziehung wurde vor allem geschaffen. Vom Sündenfall, vom Gesetz, vor allem hat Gott die Ehebeziehung eingesetzt. Und deshalb gibt es auch, dass ungläubige Leute eine gute Ehebeziehung haben können, wenn sie denn eine Herzenshaltung haben und dran arbeiten. Deswegen sagst du auch, ja, die haben auch eine gute Ehe. Ja, weil Gott die als allererstes und vor dem Sündenfall eingesetzt hat. Und das ist ein kleines Geheimnis, was da irgendwo mit ist. Und jetzt erkennen wir, wie Gott die Frau geschaffen hat. Und da müssen wir einfach mal ganz kurz in der Anatomie gehen, nämlich des menschlichen Körpers. Wer je ein bisschen mit Medizin zu tun hatte, weiß, wie wunderbar Gott uns geschaffen hat. Anatomie und Physiologie einfach, um einfach Lobpreis zu haben und zu sagen, Gott, wie wunderbar bist du, was hast du dir alles ausgedacht? Gott nimmt die Frau aus der Rippe des Mannes. Und wenn wir uns einen Bewegungsapparat angucken, dann ist der Brustkorb mit den Rippen das, was den Menschen aufrecht laufen lässt. Und die Rippe ist ein Teil dessen. Und die Rippen beschützen das Herz. Und das hat alles eine Bedeutung. Die Rippe repräsentiert also unsere emotionale Unterstützung, unsere innere Stärkung für den Mann. Das ist als erstes, was eine Frau letztendlich verkörpert oder ausdrücken sollte. Dass sie den Mann unterstützt und sie ist auch nicht sichtbar in dem Moment. Sie bedeckt das Herz und das bedeutet, dass sie kennt ihren Mann am besten, aber sie bedeckt das Herz. Die Vertraulichkeiten ihres Mannes sind nicht für die Öffentlichkeit. Versteht ihr das? Sie ist ein Schutz für ihren Mann in dem Moment. Und dann die Rippe liegt unter dem Arm des Mannes. Das symbolisiert die Versorgung und den Schutz durch den Mann. Die Frau ist auch nicht aus dem Knochen vom Fuß geschaffen, sollte nicht seine Sklavin sein. Und sie ist auch nicht aus dem Knochen vom Kopf geschaffen, weil sie nicht über ihn herrschen sollte. Es hat also seine Bedeutung, warum Gott das so gemacht hat. Es ist auch interessant, dass für die Erschaffung der Frau steht im Vers 22, Gott, der Herr, baute die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau. als Gott den Mann geschaffen hat, dann steht von Erde und Lehm und Kneten und ja, so, ne? Und die Frau wurde gebaut. Das ist doch schon mal was, wo man sagt, man weiß auch nicht, wie lange es gedauert hat. Die Narkose, die der Adam gekriegt hat, hat sicherlich tief gewirkt, zum Glück. Aber sie ist von ihm genommen. Und wenn sie wieder zu ihm zurückkommt in diese gottgegebene Beziehung, dann ist es wieder komplett. Versteht ihr das? Das ist der Grundgedanke. Und schon dort sehen wir, dass dieser Begriff, ich will ihm eine Hilfe machen, das ist ja so verpönt und das ist ja so niederschmetternd hässlich, dass du sagst, na, eine Hilfe ist ja toll, hast du die Kittelschürze faktisch schon an. Aber das ist, versteht ihr, das ist so herabwürdigend, aber das ist ja nicht der Fall. Wir lesen von Jesus, dass er sagt, im Johannes 14, ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Helfer geben. Das ist auch das Wort Hilfe und ein Helfer. Und damit ist der Heilige Geist gemeint. Versteht ihr das? Und so ist das, dass eine Frau eine Hilfe ist, genauso wenig minderwertig, wie der Heilige Geist minderwertig ist. Versteht ihr das? Ne? Und ja, das bedeutet, dass wir einfach dort wirklich umdenken müssen. Und wenn wir dort ein Problem haben und schon sagen, ach du Schreck, da komme ich ja überhaupt nicht mit, dann wollen wir einfach jetzt die Wahrheit nehmen. Und so wie wir es auch vorhin im Lobpreis hatten, ich fand das so gut, die einfachen Wahrheiten annehmen für sich und die Wahrheit höher zu stellen als die Erfahrungen, die du hast. Die Wahrheit höher stellen als das, was du gelernt hast, was du meinetwegen von deiner eigenen Mutter und deinem eigenen Vater auch gesehen hast oder wo du selbst verletzt bist in deiner Ehe. Das ist alles da, aber wir können davon heil werden, wenn wir das Wort höher stellen. Wenn wir die Wahrheiten höher stellen als das, was wir kennen, dann kommen diese geistlichen Realitäten wieder in unser Leben hinein. Im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2 steht, dass wir sein sollen wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, das ist das Wort Gottes, damit ihr durch sie wachst zur Rettung. Und diese Formulierung, wachsen zur Rettung, das bedeutet eben, dass wir wachsen, indem wir die Wahrheit annehmen in unser Leben, indem wir es aufnehmen, akzeptieren und auch anerkennen, dass das, was wir erlebt haben, nicht höher steht als das, was das Wort Gottes sagt. Und das ist sicher manchmal nicht so einfach und auch ein Prozess, das geht nicht auf Schlag. Aber wir können da drin wachsen. Weil wir werden auch Gottes Maßstäbe nicht verändern, sondern wir kommen dorthin, dass wir aus unserem eigenen rauskommen und Gott ähnlicher werden können. Das ist einfach sein Angebot. Im 1. Petrus steht auch, erkauft sind wir mit dem kostbaren Blut Jesu und erlöst von dem nichtigen oder auch vergeblichen oder auch nutzlosen, von den Vätern überlieferten Wandel. Und der überlieferte Wandel ist einfach Tradition, das ist Kultur. Du hast ja auch in jedem Land der Welt eine andere Kultur, auch in der Ukraine oder in Afrika oder was weiß ich, wo du hingehst. Aber das Wort Gottes steht über jeder Kultur, über jeder Tradition. Und ob da der Mann von Natur aus immer der Macho sein muss oder von Natur aus immer der ist, der unter dem Pantoffel steht, das ist egal. Das Wort Gottes ist das Wort Gottes und das ist anwendbar in jeder Nation. Und deswegen ist es auch in unserem Leben anwendbar. Und wir haben also dieses Angebot von Gott, dass wir unser eigenes Denken umstellen können und dass wir, wie es im Römer steht, dass wir erneuert werden in unserem Sinn. Und das soll einfach wachsen in uns. Die Frau soll eine Hilfe sein für den Mann. Und das ist etwas Gutes und das ist etwas Erstrebenswertes. Und das ist was auch nicht Schlag auf Schlag geht, sondern wir wachsen da, denke ich, auch in der Erkenntnis, was da praktisch zu tun ist. Und ich glaube, dass wir als Frauen die Verantwortung haben, uns unterzuordnen. Sonst ist dem Mann die Möglichkeit nicht gegeben, dass er in seine Position als Priester und als Prophet und als König kommen kann. Wenn du das blockierst, indem du dich nicht unterordnest, ich denke, dass Gott uns dafür zur Verantwortung ziehen wird und dass wir einfach dort lernen sollten. Und wenn wir wollen, dass unsere Familie wirklich unter dem Schutz Gottes ist, dann muss einfach diese Reihenfolge, wie sie auch im Epheser 5 steht, eingehalten sein. Christus ist das Haupt. Und das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Und ich will einfach, dass wir lernen, dass das nichts Unterdrückendes, Despotisches hat, sondern dass es eine sehr gute und durchdachte Ordnung von Gott ist. dass es nichts irgendwie Schreckliches ist und wir müssen wirklich unsere Gedanken da reinigen lassen. Also Unterordnung ist wirklich das Hauptwort. Und das bedeutet, es geht eine Charakterreife vonstatten. Unterordnung ist eine Herzenshaltung. Und du hast auch das, was Gehorsam, der daraus kommt, ist faktisch die praktische Folge von Unterordnung. Wenn du ein rebellisches Herz hast, kannst du schwer gehorsam sein. Und wenn du aber ein untergeordnetes Herz hast, dann ist das die Folge daraus. Und da kommt auch irgendwo die Frage beantwortet, dass du sagst, okay, ich habe einen ungläubigen Mann, was soll ich denn machen? Ich will mich unterordnen, aber irgendwie, da verbietet mir, in den Gottesdienst zu gehen oder da verbietet mir zu beten. Wenn du ein untergeordnetes Herz hast, dann kannst du in dieser Haltung sagen, pass auf, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und in dem Moment kann ich dir nicht gehorsam sein, weil du mir das verbietest, was das Wichtigste in meinem Leben ist. Aber deswegen bist du nicht rebellisch, sondern du bleibst in dieser Haltung. Und das ist einfach, denke ich, auch ein Lernprozess. Aber das ist wichtig, dass wir das auseinanderhalten, dass sowas eben ja geschehen kann. Ich will jetzt einfach ein paar praktische Sachen geben. Wie geschieht das, dass wir unserem Mann eine Hilfe sind? Wie sieht das praktisch aus? Und da habe ich als erstes eben, dass wir, indem wir Frauen uns unterordnen. Und da wollen wir mal im Epheser 5, Vers 21 folgende aufschlagen. Zuerst steht, dass einer sich dem anderen unterordnet in der Furcht Christi. Das bedeutet, in beiden wächst die Furcht Gottes. Und das ist was sehr Gesundes und das ist die absolute Grundlage von allem. Das bedeutet, jeder hat seine eigene Liebesbeziehung zu Jesus. Und in dieser Haltung ordnet sich einer dem anderen unter. Es ist also gleichermaßen von Mann und Frau gefordert, eine sanftmütige und untergeordnete Herzenshaltung zu haben. Ne? Dass man das nicht einseitig sieht, sondern das ist der erste Vers, der überhaupt in diesem ganzen Thema steht, dass sich einer dem anderen unterordnet. Und dann kommt im Vers 24, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Und hier haben wir es wieder, das, was wir auch schon gehört haben über die Ehemänner in ihrer Aufgabe als Priester und Prophet, dass auch hier ein prophetisches Bild da ist für die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Und wir als Frauen haben die Verantwortung, das angemessen zu repräsentieren. Die Unterordnung unter unseren Mann erfolgt genauso, wie sich die Gemeinde Jesus unterordnet. Okay, Gemeinden in Deutschland, die sich Jesus unterordnen, ist jetzt ein bisschen schwierig, aber wir arbeiten dran und ich denke, es wird besser. Aber wir wollen als Frauen wirklich das verkörpern oder wir wollen uns dessen bewusst sein. Im Epheser steht, dass durch die Gemeinde den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt die Weisheit Gottes offenbart wird. Durch die Gemeinde. Gott hat sich gesagt, ich werde nicht ein Buch vom Himmel fallen lassen, wo alles drinne steht, so offenbare ich mich, sondern ich nehme die Menschen, so wie sie leben, wenn sie wirklich vom Heiligen Geist erfüllt sind, so offenbare ich mich der Welt, der sichtbaren Welt, aber auch der unsichtbaren Welt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Ordnungen Gottes in der Familie und auch in der Ehe gelebt werden und wieder auf den Platz kommen, wo sie hingehören. Praktisch bedeutet, dass wir uns unterordnen, dass wir uns auf die Prioritäten unseres Mannes einstellen. Dass wir in der englischen Living Bible ist ein Vers aus dem 1. Petrus 3, Vers 5. Da spricht er von den heiligen Frauen, also von Sarah und, weiß ich es nicht gleich wieder noch, die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Und dann steht in unserer Bibel, und sich ihren Männern unterordneten. Und in der Living Bible steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und mit den Plänen ihrer Männer im Einklang standen. Das ist doch eine interessante Formulierung, dass man sagt, unterordnen bedeutet, ich unterstütze meinen Mann auf die Art, dass ich mit seinen Plänen im Einklang stehe. Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass mein Mann mit mir über seine Pläne spricht, ist ja logisch, ne? Also immer wieder wirklich in diesem Zusammenhang das zu sehen. Das ist eine absolute Ausdrucksform der Unterordnung. Das zweite ist, dass wir unseren Mann ermutigen und ihn unterstützen. was heißt es ganz praktisch, ihn ermutigen und unterstützen. Wenn mein Mann nach Hause kommt und ich dafür gesorgt habe, dass es ziemlich ordentlich ist zu Hause, dass er sich wohlfühlen kann, dass es sauber ist, dass er gebügeltes Hemd irgendwo hat, was er, wenn er es mal braucht, dass er was Gescheites zu essen hat, was ihm vielleicht auch sein Lieblingsessen ist, oder dass man einfach dafür sorgt, dass er, ja, dass das alles hinhaut, das ist in erster Linie die Verantwortung der Frau. Das muss man einfach so sehen. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn Männer kochen, backen und braten. Das ist also wunderbar. Das macht mein Mann auch. Aber das ist nicht in erster Linie seine Verantwortung. Das macht er, weil er mich gern hat und weil er sagt, pass auf, das Spiegelei mache ich heute. Und das ist einfach schön. Das kann man gebrauchen. Ja, nicht nur. Aber das ist schön. Ich genieße das. Aber Rezepte gibt's am Ausgang. Aber der Grund ist, dass ich verantwortlich bin, dass es bei uns so aussieht, dass er sich wohlfühlt. Natürlich muss man da auch drüber reden und sagen, pass mal auf, ich würde es gerne hier besser haben oder dort. Und an mir ist es zu sagen, okay, das machen wir jetzt so. Und das ist ein Ausdruck von Unterordnung, dass ich mich nicht dort irgendwo querstelle oder das einfach so tue. Und es ist auch ein Ausdruck meiner Dankbarkeit und Liebe Gott gegenüber, aber auch meinem Ehemann gegenüber. So wie ich den Haushalt führe, das drückt's aus. Und das ist, ob das nun langweilig oder trübselig ist oder ob das was Schönes ist, was herausfordernd ist und was mich irgendwo, ja, wo man auch kreativ sein kann, das hängt grundsätzlich von unserer Herzenshaltung ab. Du kannst sagen, Haushalt, ja, schön. Habe ich heute schon dreimal aufgeräumt, ist jetzt also wieder hier. Fange ich also nochmal an, habe ich schon fünfmal den Kindern gesagt und das alles. Aber das ist der ganz normale Alltag. Aber im Grunde genommen sollte es einen nicht so frustriert machen, dass man dann überhaupt keine Lust mehr hat. Sondern unsere Herzenshaltung ist, dass wir das gerne tun. Und wenn es noch nicht so ist, kann man wirklich darum beten, dass man es als Ausdruck von Dankbarkeit gegenüber Gott nimmt, was er uns geschenkt hat. Und auch gegenüber unserem Ehemann, weil er uns versorgt. Und wir haben dazu einen Vers in Titus, Kapitel 2. Vers 3 bis 5. Da schreibt Paulus an Titus: Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Dienst am Heiligtum angemessen, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, rein, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ich glaube, dass hier eine ganz wichtige Anweisung steht für Verhalten und Leben in der Gemeinde. Und als erstes kommt, dass wirklich die älteren Frauen Lehrerinnen des Guten sein sollen. Wir müssen also jetzt vielleicht Abstriche machen, dass wir sagen, wie alt sind ältere Frauen? Aber auf alle Fälle die schon mehr gelernt haben als die jüngeren Frauen. Also jetzt mal ganz grob über den Daumen. Von daher, wir haben eine ältere Generation, die oft das auch nicht gut weitergegeben hat. Aber wir sollen dorthin wachsen, dass die Frauen, die mehr Erfahrung haben, Lehrerinnen des Guten sind. Und was sollen sie lehren? Sie sollen die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben und besonnen und rein mit häuslichen Arbeiten beschäftigt und so weiter. Sie sollen sie unterweisen in Familienleben, auf Deutsch gesagt. Wie verhält man sich? Was sind gute Charaktereigenschaften? Mit was kommt man wirklich weiter? Was belebt unsere Familie? Was unterstützt unseren Mann? Das sind die Dinge, die die Frauen, jüngeren Frauen lernen. Ganz genauso ist es umgedreht, dass junge Frauen angehalten sind, automatisch eine Haltung zu haben, lernwillig zu sein. Zu sagen, hey, ich muss dir mal eine Frage stellen, wie machst denn du das oder wie geht denn das? Das ist erstens erlaubt und zweitens erforderlich. Das muss so sein. Die Bibel sagt das so, dass man einfach das weitergibt und dass man das gegenseitig sich lehrt. Das ist nicht was ganz Großes, Studiertes, Religiöses, sondern das sind die ganz praktischen Dinge des Alltags. Und das ist einfach wichtig, weil der Glauben ist was Bodenständiges, das ist nicht irgendwas Abgefahrenes, was niemand in Worte fassen kann, sondern das sind die ganz einfachen Dinge des Lebens, die Gott will, dass wir sie auf der Reihe kriegen. Eine erfolgreiche Hausfrau und Geschäftsfrau. Im Ukrainischen heißt Geschäftsfrau Businesswoman. Toll, ne? Gut. Alles klar. Sprüche 31, Vers 10. Business woman. Ganz ukrainisch das Wort, ne? Habt ihr nicht gemerkt, dass Englisch war, ne? Gut. Aber es gibt einfach für menschliche Sachen in der Ukraine keine Worte. Butterbrot. Gut. Wir haben hier in den Sprüche 31 eine Unterweisung durch die Mutter von dem Lemuel. Das war ein Königssohn. Ich nehme mal an, es war ein Bruder vom Salomo. Und irgendein schlauer Mensch hat gesagt, dass das die Bathseba war, die ihn da unterwiesen hat. In den Dingen, was eine Frau zu tun hat. Interessant ist, dass, wie wir es im Psalm 119 haben, oder wie ihr vielleicht schon gehört habt, dass der Psalm 119 mit den Anfangsbuchstaben des hebräischen Alphabets jeder Vers begonnen wird. Vielleicht auch, damit man es leichter auswendig lernen kann, für die, die die Sprache beherrschen. So ist genauso dieser sogenannte Lob der tüchtigen Hausfrau in dieser Form geordnet, mit diesen Anfangsbuchstaben. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das ist ein Geheimnis für sich und das würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber hier stehen einige wichtige Punkte drinne, die man jetzt einfach so ganz ohne Hebräischkenntnisse herauslesen kann, die wir uns zu Herzen nehmen. Ich lese einfach mal vor. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihre Hände. Sie gleicht Handelsschiffen, von weit her holt sie ihr Brot herbei. Und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist und gibt Speise ihrem Haus und das Angemessene ihren Mägden. Sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es, von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist, auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. Sie streckt ihre Hände aus nach der Spinnrolle und ihre Finger ergreifen die Spindel. Ihre Hand öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen. Nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes Haus ist in Karmesinstoffe gekleidet. Decken macht sie sich, Byssus und rote Purpur sind ihr Gewand. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten des Landes. Kostbare Hemden macht sie und verkauft sie und Gürtel liefert sie dem Kaufmann. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Ihr Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus und das Brot der Faulheit isst sie nicht. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Gebt ihr von der Frucht ihre Hände und in den Toren sollen ihre Werke sie rühmen. Wir haben ja einige Verse, die uns einfach ein Bild malen von einer Frau, die selbstständig ihre Arbeit tut und die das Bild, was hier gemalt wird von der Frau, das zerstört nochmal dieses dumme Klischee von irgendjemand, der leise vor sich hin lebt, inkompetent und nichtssagend irgendwo Ehefrau spielt, sondern die Bibel redet von einer Frau, die selbstständig ist, die fleißig ist, die großzügig ist mit armen Menschen, die Entscheidungen trifft, die auch ein Geschäft hat oder Arbeit macht, die speziell ihre Arbeit ist und auch die Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann kommt in diesen Versen zum Ausdruck. Im Vers 12, sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Und irgendwo, wenn wir das lesen, dann sagen wir uns, schön, ich komme dort nicht annähernd hin, was hier alles steht. Ich bin leicht überfordert und auch überfragt, wie soll ich das denn das anstellen? Aber ich glaube, dass Gott uns das einfach hier so sagt, damit wir daran lernen. Und wenn dir jetzt ein Vers kommt, wo du sagst, oh, also ich weiß nicht, das spricht mich an, aber ich kann es nicht, dann nimm dir einfach den Vers und bete da drauf rum eine Woche lang und auch mehrere Wochen lang und bete zu Gott und sag, Herr, ich danke dir, dass das in deinem Wort steht, dass das dein Maßstab ist und so will ich werden. Ja? Einfach diese Sache, dass Gott an unserem Charakter arbeiten kann, dann nehmen wir das Wort und beten es und dann bekommt es wirklich die Kraft, die es hat, die Auswirkungen in unserem Leben zu geben. Ja, es sind hier Charaktereigenschaften dieser Frau da. Sie ist großzügig mit armen Menschen. Sie kümmert sich so um ihr Haus. Bevor sie armen Menschen gibt, versorgt sie ihr eigenes Haus. Das sind so die Prioritäten, die auch da sind. Sie unterstützt ihren Mann so, dass er frei ist. Wenn im Vers 23 steht, er ist bekannt in den Toren, bedeutet das, dass er in der Regierung einer Stadt ist. In den Toren wurden immer die wichtigen politischen Entscheidungen auch getroffen. Und dass er einfach frei ist, das zu tun. Und die Frau ihm da irgendwo so den Rücken stärkt und so das Hinterland in Ordnung hält, dass er das tun kann und dass er dazu wirklich in der Lage ist. Dass sie ihn auch verbal so unterstützt. Wir dürfen nicht unterschätzen, was ermutigende Worte für eine Wirkung haben. Ich denke, genauso wie der Axel erzählt hat, dass Frauen eben so manchmal recht sparsam sind mit Lob und dass ihre Frau nicht so oft angedeihen lassen oder öfter angedeihen lassen sollten, genauso gilt das für uns Frauen. Unsere Männer zu loben, sie wirklich mit Worten zu ermutigen. Und wenn irgendwas gelaufen ist, wo du sagst, das hat er jetzt wirklich verrasselt, dann ist es gut, nicht zu sagen, siehst du, das habe ich gleich gewusst, das ist vernichtend. Versteht ihr das? Das ist, wenn das irgendjemand Fremdes sagt, mag das gehen, aber wenn das die eigene Frau sagt, wo du wirklich die innigste und engste Beziehung hast und du sagst sowas oder du hast überhaupt so eine kritische Haltung, das ist vernichtend für den Mann. Du musst einfach verstehen, dass du immer und immer und immer das Innerste triffst. Du triffst nicht irgendwo außen die Hülle wie andere, wie Fremde, wie irgendjemand in der Gemeinde oder sonst was, sondern du triffst immer ins Herz. Und das müssen wir uns einfach bewusst machen. Mit was? Ne? Mit schlechten Dingen, mit einer schlechten Haltung oder wir wollen einfach besonnen sein. Besonnen im Umgang mit Kritik, besonnen im Umgang mit unseren Worten. Ich meine, das ist ein Auftrag an jeden Christen dieser Welt, ne? Das ist nicht die Frage. Aber gerade in unserer Beziehung zu unserem Mann ist das einfach oberwichtig. Ja. Was wir auch aus dem Text sehen, ist, dass die Frau arbeitet und das bedeutet, dass es arbeiten zu gehen und auch eine Karriere zu machen nicht automatisch ausgeschlossen ist, wenn du eine Ehefrau bist. Versteht ihr das? Das ist nicht absolut abnorm und dann bist du nicht mehr fromm, wenn du das machst. Aber es sind einfach Prioritäten da, die Gott gesetzt hat und die erste Priorität ist die Familie und die erste Priorität ist dein Ehemann. Und wenn du das so auf die Reihe kriegst, dass du sagst, okay, ab einem gewissen Alter von Kindern ist das auch möglich, dass du irgendwas beruflich wieder ankeilen kannst oder so, dann ist unsere wichtigste Aufgabe zu gucken, dass die Prioritäten stimmen und dass es im Einklang mit dem ist, wie ich mit meinem Mann und mit meinen Kindern klarkomme, meine Familie zu umsorgen. Dass es dort keine Verschiebungen gibt. Dann ist das absolut ja im Bereich des Möglichen und auch sinnvoll. Gott segnet das auch. Ja, wir lernen und üben daran, in unserer Beziehung wirklich weise zu werden, taktvoll zu werden. Und während wir das so tun, kann unser Mann versuchen, Schwächen auch zu überwinden. Versteht ihr, wenn man eine Haltung hat, die ziemlich hart oder auch kritisch oder auch ja durch schlechte Erfahrungen ja wie erhärtet ist, dann gibst du ihm auch keine Chance, sich zu ändern. Dann ist das so, war es so, wird es so immer bleiben und durch ein sanftmütiges Herz gibt es da einen Weg, dass eine Änderung kommt. Und letztendlich eine Ehe ist immer darauf angewiesen, dass man sich gegenseitig auch vergibt. Wie sieht praktische Unterordnung noch aus? Ich habe noch einen dritten Punkt, in dem wir für unseren Mann beten. Und das ist jetzt auch wieder das, wo du sagst, Verhaltensweisen sind irgendwie eingefahren, ist irgendwie schlecht oder an der Stelle ändert sich überhaupt nichts. Und das ist das eine, wo wir wirklich mit Worten einfach mal aufhören und anfangen zu beten. Das ist eine richtig gute Variante, um Gott dort reinzubringen und Veränderung von unseren Herzen ist immer eine übernatürliche Sache. Das geht nicht vonstatten, indem du deinem Mann deine Verhaltensrichtlinie erklärst, sondern indem du wirklich betest. Und wir hatten das ja schon, wie betet man für jemanden? Es kam auch schon in vielen anderen Predigten. Und das ist das Erste, dass wir anfangen mit Loben und Danken. Denn das verändert unser Herz in jedem Falle. Und du kannst nicht jetzt, also deinem Mann tust du jetzt nicht mehr die Ohren voll lamentieren, dafür jetzt Gott. Das ist falsch. Versteht ihr? Sondern wir fangen an und nehmen uns Zeit, für unseren Mann, für unsere Ehe zu danken, Gott zu loben und zu sagen, Herr, ich danke dir, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe, du hast einen guten Plan. Und dann aus dieser Herzenshaltung heraus kann man auch für Anliegen bitten, wo du sagst, da muss ich einfach was ändern und ich kann das nicht ändern. Gott kann das und dort gilt es eben auch ausdauernd zu sein und treu zu bleiben. Beten für solche Sachen, aber auch für den Dienst und für die Berufung des Mannes zu beten, dass es einfach auch ein Teil unseres Gebetslebens wird. Das bedeutet, dass man ein eigenes Gebetsleben hat, dass man sich nicht hinter dem Gebetsleben des Mannes versteckt oder sagt, okay, da betet schon genug, dann da bin ich auch gleich mit drinne, sondern jeder hat seine eigene Beziehung zu Gott, das ist sehr wichtig. Dann noch ein Punkt, wie wir uns praktisch unterordnen, indem wir zu einem entspannten Sexualleben beitragen. Das ist jetzt zwar ein letzter Punkt, aber es ist deswegen nicht der unwichtigste, weil Gott hat selber die sexuelle Beziehung erfunden und leider ist es in unserer Gesellschaft was Schmutziges oder was Hässliches und ist dann in religiösen Kreisen wieder unter dem Tisch und nur bei Nacht und Nebel. Und das ist also irgendwo nicht die Erfindung Gottes gewesen, versteht ihr? Und auch dort, glaube ich, ist ein echtes Umdenken erforderlich. Wir lesen im 1. Mose 2, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und das Wort anhängen als Verb bedeutet, dass sie zusammen sind, sexuell zusammen sind. Und deswegen sehen wir, dass Gott hier das Höchste einer Beziehung gemacht hat, dass die Leute ein Fleisch sind. Dass die, so wie wir mit Gott dem Vater ein Geist sein können, durch den Heiligen Geist, diese innige Beziehung können wir untereinander haben, indem wir ein Fleisch sind. Und auch das sehen wir wieder, ist ein prophetisches Bild auf unsere Beziehung mit Gott. Und wenn das funktioniert, dann sind wir auch ein gutes Zeugnis für Leute und können glaubhaft klar machen, wie Gott will, wie Gott mit uns zusammen sein will. Ne, wenn man eine Ehebeziehung führt, die mehr oder weniger im Streit und Clinch liegt und dann irgendjemand erklärt, Gott ist so gut zu uns, dann sagt er, schön, hat er irgendwas vergessen oder ne, ist weniger glaubhaft und irgendwo steigt dann jeder mal hinter die Fassade. Aber Gott hat es so so wie er alles überblickt und wie er alles durchschaut, hat er das so festgelegt, dass eben Frau und Mann ein Fleisch sein sollen. Und da sind einfach ein paar praktische Sachen, die man wissen kann und muss, dass man einfach viel über diese Sache auch spricht, dass man da einen guten Austausch hat mit seinem Partner, dass man nicht Dinge voraussetzt, die der andere nicht wissen kann, weil er einfach deine Gedanken nicht lesen kann und dann eine große Enttäuschung erlebt, eine nach der anderen, sondern das ist sehr wichtig, dass man über die Sachen in der Praxis offen mit seinem Partner redet. Dann ist es auch noch ein absolut wichtiger Punkt, über schlimme Erlebnisse, die du vielleicht vor deiner Ehe hattest, über sexuellen Missbrauch oder überhaupt Missbrauch in deiner Familie, dass es dein Partner wissen muss. Wir hatten da in Odessa auch eine Frage darüber, naja, das ist doch auch vorbei und soll das da noch wissen oder damit belaste ich den nicht. In so einer intimen Beziehung kannst du nicht so ein Geheimnis verbergen. Dann ist es keine intime Beziehung, dann ist es irgendwas, wo immer noch was unter dem Berg hält und das tut auf die Dauer weh und es entfremdet einen wieder. Du willst zwar zusammen sein, aber du entfremdest dich, weil du irgendein Geheimnis hast. Und das ist einfach wichtig, dort offen zu sein und zu sagen, das und das habe ich erlebt. Und wenn es was richtig Schlimmes war, dass man einfach sagt, wir beten zusammen oder dass man sich noch eine dritte Vertrauensperson dazu holt, sagt, komm, hilf uns, dass wir hier wieder rauskommen, dass es gut wird. Das darf man nicht unter den Tisch kehren oder das soll auch nicht ja zugedeckt sein, weil alles, was ans Licht kommt, das kann auch heil werden. Und das ist einfach das, was auch Gott will. Ein ganz wichtiger Punkt in diesem Ding, dass man Geduld miteinander hat. Das, was uns die Welt suggeriert, ist, dass alles ganz schnell geht, dass alles ganz super ist und dass man das am besten mit 14 schon alles erlebt hat und mit 16 schon die vollen Erfahrungen hat und dass es also dann schon klar ist. Und das sind alles, ja, ist logisch, das sind alles die totalen Lügen. Und um wirklich ein vergnügliches und erfüllendes Sexualleben zu haben, das braucht Geduld, das braucht Zeit und man wächst da drin. Das ist nicht was, was gleich nach der ersten 2 Wochen fertig ist. Und in dem Inbuch habe ich das gelesen, dass der Verfasser schreibt, wer könnte eigentlich nur mal die Lügen über die Flitterwochen aufdecken, dass man sagt, dass sich alle Erwartungen daran jedes Mal nicht erfüllen, weil es einfach gar nicht geht, weil man einfach darin wächst, zusammen zu sein und da wirklich lernt und da zu einer Reife kommt, die in 2 Wochen einfach nicht gegeben ist. Ja? Ganz praktisch. Gut, das, was Gott uns schenkt in diesem Ding, ist, dass wir als höchstes Ziel haben, unseren Partner zu befriedigen. Und das ist wieder was, das ist göttlich. Ne? In der Welt ist, ich hole mir die Befriedigung, die ich brauche. Und in einer christlichen Ehe, in einer guten christlichen Ehe ist es so, dass das höchste Ziel, was ich habe, ist, meinen Partner zu befriedigen. Und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Wiederum ist auch, sich dem zu entziehen oder auch sich oder das Sexualleben einschlafen zu lassen und das zu ignorieren oder durch irgendwelche Umstände wirklich, dass das ins Hintertreffen kommt, dann gibst du deinem Partner nicht die Chance, sich zu befriedigen. Du befriedigst ihn auch nicht. Und damit kommt die ganze Ehebeziehung ins Schaukeln. Also dort kann der Teufel dann auch wirklich ran. Und wir müssen einfach auch sehen, dass durch unser gutes Sexualleben wir unseren Mann schützen vor sexueller Unmoral. Wir haben das gehört, ja, Männer sind eher visuell und da müssen sie eben aufpassen und das ist alles schön. Und es gibt Frauen, die, ja, und mein Mann, der macht das und das und der guckt dort und dort die Internetseiten an und wie schlimm. Und dann sagst du, ja, wann habt ihr das letzte Mal zusammen geschlafen? Also, ja, 6 Wochen oder 8 oder 10. Und du sagst, Leute, es kommt nicht von alleine. Wir müssen unsere Beziehung pflegen. Und indem wir ein gutes Sexualleben haben, indem wir diese Beziehung pflegen zur Befriedigung beider, schützen wir unseren Mann vor solchen Sachen. Oder vor einer schnickeligen Arbeitskollegin oder was weiß ich, was so rumrennt. Danke, Frank. Einfach zu sagen, ja, ich bin da. Sich nicht seinem Mann zu verschließen und sagen, ja, heute war wieder das und das und jetzt kann ich nicht. Das ist eine Ausrede. Und wir sind einfach zwar unterschiedlich geschaffen, dass Männer einfach mehr das Erlebte besser verarbeiten können, indem sie eine erfüllende Liebe haben und eine Frau erst alles verarbeiten muss, indem sie redet und dann eine Liebe hat. Aber ich denke, dass wir wissen, dass wir aufeinander zugehen da. Ein Mann übt sich da in seiner Zurückhaltung und zu sagen, okay, ich diszipliniere mich, hör dir erstmal zu. Und die Frau diszipliniert sich auch, indem, dass sie zwar redet und ihre Probleme sagt, aber irgendwann ist es dann immer wieder gut ist, ne? Und sich nicht hinter dem Reden versteckt. Also, es ist einfach wichtig, Entscheidungen zu treffen und den anderen höher zu achten als sich selbst. Ich meine, das sind ganz normale, allgemeingültige christliche Grundsätze. Und ich weiß nicht, warum das immer so ist, dass christliche Verhaltensweisen in der ganzen Gemeinde gelten, aber nicht in einer Ehebeziehung. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Punkt. Also, das ist die Sache. Und im 1. Korinther, der Paulus schreibt noch einen guten Satz dazu, 1. Korinther 7. Können wir mal aufschlagen, Vers 3 und 4. 1. Korinther 7. Da steht, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Und das bezieht sich sicherlich auf die sexuelle Beziehung, dass man sich wirklich dem anderen hingibt, aber insgesamt kommt hier so wunderschön dieser Charakter vom Ehebund heraus. Ich lebe nicht für mich selbst, ich lebe für den anderen. Und der andere lebt nicht für sich selbst, sondern für mich. Keiner ist von dem anderen unabhängig. Sondern ich bin dafür verantwortlich, dass mein Mann gut geht. Ich pflege ihn so wie meinen eigenen Leib. Ich meine, es steht im Epheser, dass der Mann die Frau, wie sich selbst ernähren und pflegen soll. Keiner würde sein eigenes Fleisch hassen, ne? Steht im Epheser 5. Aber genauso ist das auch, denke ich, für die Frau bindend, dass sie den Mann so pflegt und versorgt, wie sie sich selber versorgen würde. Und dazu, denke ich, lernen wir einfach, indem unser Herz sanftmütig wird. Wir haben Eigenschaften von Frauen in der Bibel und im 1. Petrus steht, dass der köstliche Schmuck einer Frau ist ein sanftmütiger und stiller Geist. Und das ist nur was, was irgendwie in unserer Gesellschaft voll nicht in ist und voll irgendwo, na, siehst eher aus wie ein Loser, wenn du so versuchst zu werden. Aber in Wahrheit ist es so, dass wenn einer sanftmütig ist, der hat ein starkes Herz und er hat einen guten Charakter bekommen. Sanftmütig zu sein bedeutet stark zu sein. Das ist nicht was Schlappes, sondern das ist was, wo du beweist, dass du, wo du Größe beweist, wo du großzügig bist, auch wenn der andere Fehler macht, das zu vergeben oder auch nicht drauf rumzutrampeln oder den da irgendwie fertig zu machen damit. Sanftmütig bedeutet, dass man sich einordnen kann, dass man nicht seinen eigenen Willen immer durchsetzen muss, sondern dass man sagt, okay, wenn dir das besser gefällt, machen wir es eben jetzt so, ist kein Problem. Sich selber zurückzustellen, sich selber nicht so für oberwichtig zu nehmen. Dafür hat dein Mann den Auftrag, dich für oberwichtig zu nehmen. Aber dann musst du das nicht mal selber tun. In dem Moment hast du den Auftrag, deinen Mann für oberwichtig zu sehen, weil er das für sich selbst auch nicht tut. Versteht ihr? Diese Wechselbeziehung, dass wir den anderen so höher achten als uns selbst, das ist einfach das Ding. Und wir haben hier ein paar Eigenschaften, die eine Hilfe charakterisieren. Allgemeine Eigenschaften sind, dass sie weise ist, freundlich, treu, loyal, nüchtern und ehrenhaft, vertrauenswürdig und liebenswürdig, mutig und großzügig. Und zu Hause, was das Haus, was den Haushalt betrifft, dass sie fleißig ist, umsichtig und stark, dass sie fürsorglich für das Heim und die Familie ist, fähig und auch pflichtbewusst. Und was die Bibel uns sagt über die Eigenschaften einer Frau an sich, dass sie bescheiden ist und was ich gesagt habe, mit einem ruhigen und sanftmütigen Geist. Das ist das, was Gott erhöht, versteht ihr? Das, was in der Bibel steht, dass wenn wir uns selbst demütigen, dass Gott uns dann erhöht. Und das tut er zu seiner Zeit, wenn unsere Herzenshaltung so gewachsen ist, dass wir das dann nicht wieder an uns, also selbst uns in Orden anhängen, sondern dass wir sagen, ja, das ist Gottes Arbeit, das ist Gottes Werk und das ist ein sehr gutes Werk. Und das ist das Zeugnis, was unsere Ehebeziehung dann vor der Welt ist und darstellt. Und das ist so anders als das, was Menschen kennen. Und das ist auch anders als was menschliche Lehren und menschliche Ideen und weiß ich nicht, erfunden haben. Sondern wenn man da zurückkommt, dann ist es das, was das prophetische Bild ist, auch für Jesus und die Gemeinde. Und ich finde, das ist total erstrebenswert. Das ist richtig gut. Und so wie wir als Gemeinde eins sind im Geist mit Gott, so wenn du wirklich eine gute Lobpreiszeit hast und alle in eine Richtung sind und wirklich was losgeht oder auch unter Fürbitte stehen, so eins zu sein mit Gott, dass das eigentlich auch das Bild ist, dass wir so eins sind mit unserem Ehepartner, das ist Gottes Wille. Ja, soweit. Ich denke nicht, dass es vollständig ist. Und ich glaube, dass auch jeder da für sich selbst noch mehr findet oder das, was ihn noch anspricht. Aber ich lege euch ans Herz, nehmt einfach wirklich das Wort Gottes. Und wenn wir jetzt, meinetwegen Sprüche 31, nimmt das Lob der tüchtigen Hausfrau und sagt, so bin ich nicht, so bin ich auch nicht, das habe ich auch noch nie gemacht, dann fang einfach an und sag, Herr, ich danke dir, dass das so ist. Und zeig du mir konkret, was ich als nächsten Schritt tue. Versteht ihr nicht so überfliegermäßig, ja, jetzt werden wir alle ganz feine Ehefrauen, sondern wirklich Schritt für Schritt vorwärts gehen. Ne? Nicht irgendwelche frommen Phrasen dreschen, sondern beim nächsten Mal in einer ganz praktischen Situation reagierst du einfach anders. Und das ist schon das, was der Heilige Geist bewirkt und was Gott will. Dass wir dort einfach ganz praktisch Veränderungen erleben. Ich denke, dass das ein Lernprozess ist und lass uns einfach beten, dass wir dort hineinwachsen. Wir können beten, dass unsere vorgefasste Meinung geändert wird, das, was wir schon immer wussten oder falsch erlebt haben. Dass, ich denke, auch ein echtes Thema ist, dass unser Selbstwertgefühl Heilung erfahren muss in vielen Sachen. dass wir einfach sehen, bei Gott ist jeder Mensch gleichwertig. Versteht ihr das? Und das schließt nicht aus, dass jeder eine andere Verantwortung hat. Aber wir setzen immer irgendwelche Leistungen mit Wertgefühl gleich. Und das ist falsch. Gott betrachtet alle gleichwertig und verteilt verschiedene Verantwortungen. Und wenn wir aufhören, eifersüchtig und neidisch zu sein, dann kommen wir dorthin zu sagen, ja, du hast mir die Verantwortung gegeben und dem hast du die Verantwortung gegeben. Und das führt zum Frieden in der Ehe, aber auch in der Gemeinde insgesamt. Ne? Und das ist einfach wichtig, dass wir das wissen und dass wir das einfach lernen und uns da auch nicht vom Teufel irgendwelche blöden Gedanken einbubbeln lassen. Dann ist, denke ich, ein absolutes Thema, dass du Gott für deine Ehe dankst. Und wenn du sagst, okay, das sieht jetzt wirklich nicht so aus, dank Gott. Fang an. Im Psalm 50 steht, opfere Gott Dank. Und dann zeigt er dir den Weg zum Heil. Das macht die Bahn frei, dass Heilung kommen kann. Dann ist, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, wenn du siehst, ja, dort habe ich wirklich Fehler gemacht, dass du konkret deinen Mann auch um Vergebung bittest. Sich demütigen, um Vergebung zu bitten, das macht auch immer einen Weg frei für Heilung, für Versöhnung, für Wiederherstellung. Ja, und dann einfach Geduld zu haben. Gott bitten um ein dienendes Herz. Zu sagen, ja, mein Haushalt macht mir toll, keinen Spaß und es geht mir alles nur noch auf den Nerv. Dann fang an zu sagen, Herr, verändere mein Herz. Ich danke dir für alles, was du mir gegeben hast. Ich danke dir, dass ich dort und dort wohne. Ich danke dir, dass ich das und das habe. Und wenn du anfängst, dankbar zu sein, dann kommt Zufriedenheit und dann kommt auch die Einstellung zu sagen, ja, ich will das pflegen, ich will das versorgen und ich will in dem, wie ich es versorge, einen Ausdruck der Dankbarkeit haben. Und dann, ja, dass man sich einfach vom Heiligen Geist zeigen lässt, was der nächste konkrete Schritt ist. Nicht irgendwie ad acta legen, aber auch nicht in frommen Phrasen irgendwas jetzt drüber pinseln, sondern wirklich zu sagen, ja, nächster Schritt, wie geht's jetzt? Praktisch. So wie Jesus gesagt hat, das Wort hören und tun, das bringt Frucht und das bedeutet, dass unser Haus auf dem Fels gebaut ist, auf Jesus gebaut ist. Okay. Ich denke, wir beten zusammen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deinen guten Plan mit Männern und Frauen. Wir danken dir, dass du die Ehe erfunden hast. Wir danken dir, dass du willst, dass wir so leben, dass wir in der Heiligung vorwärts kommen, Herr. Dass wir deine Beziehung verkörpern können, wie du mit uns zusammen sein willst, Herr. Dass wir das wirklich vor der Welt, vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt leben können. Herr, und du kennst unsere Herzen. Du weißt, dass wir das gerne wollen, aber dass wir uns auch so unfähig fühlen, das zu tun. Herr, und wir wollen uns einfach ausstrecken nach dir. Du bist unser Gott. Und du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, damit wir das lernen können. Und ich bete einfach für jeden von uns, dass du uns deine Worte aufschließt, dass du uns das lebendig machst, was wir brauchen und dass wir sehen, dass es gut und erstrebenswert ist, so vorwärts zu kommen, so zu leben, ganz praktische Schritte zu gehen. Herr, wir brauchen deine Hilfe und wir laden dich ein, Heiliger Geist, arbeite an unseren Herzen, arbeite an unseren Gefühlen, arbeite an unseren Gedanken. Schenk uns, dass wir wirklich dort vorwärts kommen, wo wir Hilfe nötig haben. Danke, dass du jeden von uns gut kennst und dass du weißt, wie es funktionieren kann, Herr. Wir wollen dich bitten um ein sanftmütiges und demütiges Herz, dich zu hören, deine Stimme zu vertrauen und auch zu folgen, Herr. Und dass du uns wirklich Liebe schenkst, wo wir keine Liebe haben. Dass du uns Geduld schenkst, wo wir keine Geduld haben, Herr. Wir bekennen dir das und ich danke dir, dass es in deinem Plan ist, dass wir dort vorwärts kommen. Dir sei die Ehre, Herr Jesus. Dir sei Lob und Anbetung. Du bist voller Güte und voller Barmherzigkeit. Kein Problem ist vor dir zu groß. Du heilst uns, Herr. Du schenkst uns Befreiung, wo wir Nöte haben. Du schenkst uns dort gute Gedanken und gute Worte, wo wir noch nie geredet haben, Herr. Wir beten, Heiliger Geist, dass du einfach neue Dinge unter uns wirkst. Wir wollen gerne in die Dimension hinein, dass auch dieses Übernatürliche, was eine Ehe ausmacht, dass wir das erleben können, Herr. Ganz praktisch im Alltag. Das zusammen zu stehen und einfach zusammen zu gehen und stark zu sein und ein gutes Zeugnis von dir zu sein, Herr. Dort, wo wir das nicht können, ich danke dir, dass es so werden wird. Ich danke dir, dass jeder, der sich in irgendeiner Form nach dir ausstreckt, dass du das beantwortest. Dass du niemand abweist, Herr. Danke, dass jeder vor dir gleichwertig ist. Dass jeder vor dir gleich ist, Herr. Du hast keine Lieblinge, die du besonders bevorzugst, sondern jeder, der zu dir kommt, der wird angenommen und gerettet und geheilt und versorgt und gepflegt, Herr. Dafür danken wir dir. Wir preisen dich, Jesus. Dir sei alle Ehre. Amen.